Berlin Bubble.
Herzlich willkommen zur Berlin Bubble. Heute diskutieren wir über das Lieferkettengesetz. Ich bin Matthias Banners.
Mein Name ist Alice Greschko. Schönen guten Tag.
Hallo zusammen, ich bin Stefan Mauer.
Wie ist denn eure Position zu dem Lieferkettengesetz? Haltet ihr das für eine gute Idee oder lehnt ihr das eher ab?
Also ich bin grundsätzlich eine Befürworterin davon, dass man höhere Standards für Soziales und für ArbeitnehmerInnenrechte durchsetzt und auch international ein bisschen eine Strahlkraft aussenden kann. Aber ich muss sagen, die Umsetzbarkeit der Idee ist mir bisher noch nicht ganz so klar.
Ja, ich meine, wir befinden uns da halt in einem internationalen Feld. Das ist ja, es geht ja um internationale Lieferketten. Und das ist einfach ein großes Problem. Natürlich, dass ganz viele Unternehmen jetzt auch Wettbewerbsnachteile befürchten, wenn sie sagen, ja, als deutsche Unternehmen müssen wir uns dann an so ein Gesetz halten. Die Konkurrenz aus dem Ausland aber nicht und kann also weiterhin mit Verstößen gegen Menschenrechte Geld verdienen und uns quasi unterbieten preislich. Und wir, die dann ethischer handeln, können nicht mehr überleben. Das ist natürlich ein Problem, aber es kann ja auch nicht sein, dann deswegen sehenden Auges zu akzeptieren, dass Menschenrechte gebrochen werden und eben Verstöße stattfinden. Also das kann ja dann am Ende auch nicht der Punkt sein. Insofern, wir brauchen da schon irgendeine Regelung. Ich glaube auch nicht, dass das nur mit Selbstverpflichtungen geht. Die Frage ist aber wirklich, es ist sehr, sehr filigran, sowas auszuhandeln. Und es hat halt auch sehr viel mit Diplomatie zu tun, weil eigentlich müsste es eine internationale Anstrengung sein.
Genau, das wäre auch mein Punkt, Stefan. Ich lehne ein deutsches Lieferkettengesetz ab. Ich könnte mir durchaus eine europäische Lösung vorstellen, die ja auch zumindest ausverhandelt werden soll. Ich bin der Meinung, in der Vergangenheit ist eigentlich auch alles gar nicht so schlecht gelaufen, weil wir haben schon auch zumindest im B2C-Markt, also Business to Consumer, auch einen handfesten Wettbewerb um bessere Standards.
Aber hören wir uns doch mal an, was die politische Opposition sagt. Wir haben nämlich einen O-Ton von Christoph Hoffmann. Er ist entwicklungspolitischer Sprecher in der FDP-Bundestagsfraktion und hat eine sehr klare Position zum Vorschlag Lieferkettengesetz.
Es gibt einige Gründe, die für ein Lieferkettengesetz sprechen, aber auch viele Gründe, die dagegen sprechen. Wir Freie Demokraten wenden uns gegen einen nationalen Alleingang beim Lieferkettengesetz. Denn Außenhandel, und darum handelt es sich ja, ist europäische Gesetzgebung. Und es macht auch keinen Sinn, wenn wir in europäischen Staaten, genau dort, wo die Ware dann ankommt, unterschiedliche Gesetze haben werden. Wir dürfen auch die Nationalstaaten aus ihrer Verantwortung nicht entlassen. Denn auch in Europa sind die Menschenrechte letztendlich durch die Nationalstaaten und deren Gesetze und Vollzug der Gesetze durchgesetzt worden. Denken wir an Kinderarbeit oder Schulpflicht. Das war bei uns der Staat, der es durchgesetzt hat. Und das wird in den afrikanischen Ländern oder im globalen Süden überhaupt auch nicht anders sein. Und ein Lieferkettengesetz, wie jetzt von Herrn Heil und Herrn Müller vorgelegt werden soll, ich glaube übrigens nicht, dass es dazu kommt, weckt überladene Hoffnungen. Zum Beispiel auch waldzerstörungsfreie Lieferketten. Das kann nicht gehen, das wird nicht gehen, das werden wir nicht sehen. Das ist eine Illusion. Und auch Menschenrechte. Denken Sie zum Beispiel an die Frauenrechte. In diesem Fall müssten wir grundsätzlich Handel mit islamisch geprägten Staaten verbieten. Ich glaube, das will auch keiner oder das ist auch unrealistisch einfach. Deshalb gehen wir immer wieder zurück darauf, dass die Nationalstaaten nicht aus ihrer Verantwortung entlassen werden dürfen. Es ist auch unzumutbar, wenn die Unternehmen nun staatliche Aufgaben, nämlich Verfolgung von Unrecht, übernehmen sollen. Ein deutscher, kleiner und mittelständischer Unternehmer kann nie und nimmer zurückverfolgen, was in einer Lieferkette sich alles abspielt. Denken wir nur an die Vermischung und die Vermengung von Rohprodukten, zum Beispiel bei Baumwolle, Kaffee, Kakao und so weiter. Dies gilt natürlich aber auch für Rohstoffe. Kobalt, Sie wissen doch gar nicht, wenn Sie es am Großmarkt kaufen, woher die Sachen alle kommen und der Nachweis ist schwierig. Wir haben gerade beim Holzhandel auch gesehen, mit der Zertifizierung vor vielen Jahren mit FSC, dass das eigentliche Ziel, nämlich die Regenwaldzerstörung aufzuhalten, dabei nicht erreicht worden ist. Jedoch sind zum Beispiel für europäische Waldbesitzer, die die Nachhaltigkeit sowieso im Grundgesetz hatten, neue Gebühren dazugekommen. Dasselbe befürchten wir bei einem nationalen Alleingang. Das macht unseres Erachtens keinen Sinn. Wir meinen, wir brauchen ein europäisches Lieferkettengesetz und dann für Betriebe ab 2000 Mitarbeiter.
Aber wie wahrscheinlich ist es dann, dass wir uns am Ende auf so eine europäische Lösung einigen werden? Großes Fragezeichen.
Naja, also ich finde, der Einwand ist schon sehr veritabel, dass man international denken muss. Denn was machen wir, wenn wir als Deutschland uns gewisse Standards hochhalten, aber Nachbarländer, ich denke da an Frankreich oder auch an Großbritannien, die sich sowieso jetzt für ihre eigenen Wege entscheiden und sich wahrscheinlich von solchen Initiativen nicht beeindrucken lassen werden, weiter im internationalen Markt ihre Lieferketten stärken wollen, ihre eigene Wirtschaft natürlich im Blick haben. Von daher, was könnte am Ende dann passieren, wenn Deutschland teuer wird? Und die europäischen Mitgliedstaaten bei diesem Weg nicht mitziehen wollen. Das ist unattraktiv.
Ja, ich befürchte halt schon auch, dass es einfach sehr schwierig wird, da eine europäische Lösung zu finden. Es setzt ja auch niemand dieses Thema in der EU groß auf die Agenda. Das ist ja schon mal das erste Problem. Und ich denke schon, also wenn wir jetzt hier alle sitzen und sagen, Hilfe, Hilfe, es wird alles teurer in Deutschland oder wenn es von deutschen Unternehmen kommt, das wäre auf der anderen Seite ja auch schon krass, weil uns das ja zeigen würde, dass systematisch in den Lieferketten gegen Menschenrechte verstoßen wird. Sonst würde dieses Gesetz da ja überhaupt nichts dran ändern an den Preisen, die hier aufgerufen werden. Und dann finde ich, auf der anderen Seite ist das ja auch was man kommunikativ einfach sehr stark begleiten muss. Wenn man nämlich sagt, wenn man irgendwie ein Siegel auf Produkte, auf Dienstleistungen drauf macht und sagt, Lieferketten geprüft und fair und weiß ich nicht, und das halt im großen Stil machen muss, weil es eben gesetzlich vorgeschrieben ist, ich glaube schon, dass es funktionieren kann. Ich meine, es gibt ja auch schon Siegel für Produkte, wo es besonders umstritten ist, so wie bei Kaffee oder so.
Wie ist denn eure Einschätzung zu den diskutierten Alternativen, zum Beispiel nur das erste Glied der Lieferkette zu betrachten? Das würde es für Unternehmen ja irgendwie halt deutlich handhabbarer machen.
Ja, handhabbarer schon, bloß eben, ich glaube, das erste Glied ist selten das, was wirklich problematisch ist, weil da die Nähe und das Monitoring einfach größer ist. Es ist einsichtiger, bloß eben, wenn wir an Fälle denken in Schwellenländern, wo beispielsweise auch mit natürlichen Ressourcen gearbeitet wird, da passieren Dinge, die häufig unter der Oberfläche scheinbar sein sollen. Sei es durch Subunternehmen, die angestellt werden, oder sei es einfach, dass da niemand lokal die Augen aufmachen möchte. Das erste Glied ist, wie gesagt, ich finde es zu nah, um Probleme dort ablesen zu können.
Also da bin ich auch ganz deiner Meinung, Alice. Ich habe ja selber aus unter anderem Bangladesch berichtet als Journalist, habe mir also selber auch diese Unternehmen angeguckt, die jetzt unsere Klamotten da herstellen. Und das ist gang und gäbe und auch überhaupt kein Geheimnis mehr eigentlich dort, dass es da eben die Unternehmen in der ersten Reihe gibt, die die Aufträge der westlichen Firmen bekommen, weil sie eben gewissen Mindestschutz, gewissen Arbeitsschutz gegen Kinderarbeit und so weiter, weil sie das alles garantieren. Und die produzieren nur einen Teil der Kleidung selber und geben den Rest ab an Subunternehmer, die teilweise 3-4 Reihen hinter ihnen stehen und wo dann eben nicht auf diese Dinge geachtet wird. Und wie gesagt, es ist noch nicht mal mehr ein offenes Geheimnis, es ist schon gar kein Geheimnis mehr eigentlich, dass das so passiert dort.
Ja, das ist absolut ein Problem. Hören wir uns mal an, was Maren Leifgard zu sagen hat. Sie ist Referentin für Wirtschaft und Menschenrechte bei der NGO Brot für die Welt.
Die Bundesregierung muss jetzt ein Lieferkettengesetz auf den Weg bringen, weil Unternehmen aus Deutschland im Ausland unter Bedingungen produzieren lassen, die hier undenkbar wären, weil sie Menschen krank machen und die Gehälter, die sie dafür bekommen, nicht zum Überleben reichen. Wie verantwortungslos Unternehmen agieren, wenn rechtliche Vorgaben fehlen, hat sich auch in der Corona-Krise sehr deutlich gezeigt. Modekonzerne aus Deutschland und Europa stornierten allein in Bangladesch Aufträge in Höhe von mehreren Milliarden Dollar. Und schlimmer noch, sie haben teilweise sogar die Bezahlung von Ware, die schon fertiggestellt worden war, verweigert. Sie haben es so riskiert, dass die Zulieferbetriebe dort ihre Beschäftigten nicht mehr bezahlen konnten und Millionen von Näherinnen in die Armut entlassen wurden. Denn aufgrund der niedrigen Löhne in der Branche konnten sie auch keine Rücklagen für solche Zeiten bilden. Die Bundesregierung hat bislang darauf gesetzt, dass Unternehmen freiwillig Menschenrechtsvorgaben berücksichtigen. Eine von der Bundesregierung in Auftrag gegebene Überprüfung ist aber im Juli zu dem Ergebnis gekommen, dass nur ein Bruchteil der Unternehmen, rund 17%, diesen Vorgaben gerecht werden. Freiwillige Selbstverpflichtungen beim Menschenrechtsschutz sind also eindeutig gescheitert. Jetzt greift der Koalitionsvertrag, in dem die Bundesregierung für diesen Fall vereinbart hat, ein Lieferkettengesetz auf den Weg zu bringen. Und diese Vereinbarung muss sie jetzt schnell, noch vor Ende der Legislaturperiode, umsetzen. Die wirtschaftlichen Einbußen durch die Corona-Krise dürfen dabei keine Ausrede sein. Denn Menschenrechte sind grundlegende internationale Standards, die immer beachtet werden müssen, auch wenn es wirtschaftlich nicht so gut läuft.
Was ich bei dem Statement etwas irritierend finde, ist, dass sie darauf abstellt, dass Aufträge storniert worden sind und Rechnungen nicht bezahlt worden sind. Das ist wirklich alles andere als nett im internationalen Geschäftsverkehr. Aber das ist jetzt eigentlich eher ein Punkt, der nicht zu dem Thema Lieferkettengesetz passt, oder?
Na, ich denke, ihre Befürchtung ist halt, dass wegen Corona jetzt das Thema vertagt wird, beziehungsweise, dass jetzt aufgrund der wirtschaftlichen Belastung von Unternehmen versucht wird, alles so billig und attraktiv für die Unternehmen zu halten, was auch verständlich ist, damit sie im Zweifel nicht in eine Insolvenz schlittern. Bloß eben, wenn wir langfristig denken, dann müssen wir temporär jetzt auch Krisen ein Stück weit als temporäre Krise nehmen. Das wird nicht für immer so sein und trotzdem schon Initiativen anstoßen, die im besten Fall vielleicht in 5 Jahren eine Lösung bieten.
Eben, also ich denke nicht, dass bei dem politischen Prozess, den wir gerade sehen, dass wir da Gefahr laufen, dass ein Gesetz kommt, das schon wirkt, während die Corona-Krise noch stark nachwirkt. Also das wird ja sicherlich, selbst wenn in dieser Legislatur, was ich sehr bezweifle, da ein Gesetzentwurf irgendwie durch den Bundestag kommen würde, dann wird der ja nicht sofort in Kraft treten und dann wird es da Übergangsfristen geben und was weiß ich alles. Also da bin ich mit ihr einer Meinung, dass jetzt diese Krise als Ausrede zu nehmen und zu sagen, nee, jetzt können wir das nicht machen, das ist Quatsch. Und ich denke, ich sehe das schon auch so, also die freiwilligen Selbstverpflichtungen, die funktionieren halt nur in gewissem, also ja, in sehr kleinem Maße. Also was in Bangladesch zum Beispiel inzwischen okay, gut funktioniert, ist sowas wie Brandschutz, aber auch nur in den Textilfabriken und nur in den Fabriken, die halt in der ersten Reihe stehen. Und da gab es halt einen riesigen Unfall vor einigen Jahren, wo über 1000 Menschen gestorben sind, als ein Gebäude zusammengebrochen ist. Und sowas wird jetzt besser überwacht, aber alles andere, wo eben nicht so genau drauf geschaut wird, wird weiterhin nicht überwacht.
Aber Stefan, es ist natürlich so, dass Regulierung, die bereits für die Zukunft festgelegt ist, natürlich auch in den Unternehmensprozesse einfließt. Also auch wenn ich da irgendwie halt Übergangsphasen habe, ist das natürlich trotzdem heute wirksam für die Unternehmen und macht sich auch irgendwie halt auf deren Geschäftsprozesse bemerkbar.
Allerdings können meiner Auffassung nach Unternehmen auch davon profitieren, wenn sie sich dazu bekennen, gute Standards umzusetzen. Denn ich erinnere mich auch an diesen Fall, als so viele Näherinnen ums Leben gekommen sind. Auf einmal waren dann die großen Modeketten, die Fast Fashion produzieren, in medial stark diskutiert. Auf einmal haben sie versucht, Dinge zu ändern. Ich meine, es muss zwar erst zu einer Katastrophe kommen, aber die Menschen sind ja auch mittlerweile sehr viel sensibilisierter dafür, dass Dinge, sei es jetzt in sozialer oder auch in umweltrechtlicher Dimension, nicht gut laufen an vielen Produktionsstätten. Und man kann es umkehren und es versuchen, als Selling Point zu drehen. Ich habe letztens den Case von Starbucks gelesen, die versuchen mit der Blockchain-Technologie ihre Lieferketten von den Kaffeebauern bis, ich glaube sogar, bis sogar zum jeweiligen Kaffee nachvollziehbar zu machen für die Kundinnen und Kunden, sodass man weiß, wie läuft die Lagerung, wie ist der Transport, welche Schritte gab es. Und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Also die Konsumentinnen und Konsumenten fordern eine gewisse soziale Verantwortung mittlerweile.
Also Starbucks-Kaffee schmeckt mir dann vermutlich auch nicht, aber die Story ist natürlich gut.
Klar.
Und es ist tatsächlich ja auch so, ich glaube auch, dass viele Leute sich einfach nicht im Klaren darüber sind, unter welchen Bedingungen teilweise Dinge produziert werden, die wir hier nutzen. Und es ist ja wirklich so, also die, ich komme jetzt immer wieder auf dieses Klamottenbeispiel, weil ich das halt selber ja auch gesehen habe. Also die handeln da wirklich in den Fabriken bis aufs Blut mit diesen Fabrikbesitzern, wirklich teilweise über Nachkommastellen hinterm Cent, wie viel jetzt irgendwie ein Hemd oder ein T-Shirt kosten darf. Und jeder, der da halt dann 0,5 Cent zu teuer ist oder so, der kriegt halt den Auftrag nicht. Und die Löhne, die da gezahlt werden, sind wirklich sehr, sehr gering. Es gibt überhaupt keine soziale Absicherung. Und es gibt halt, wie gesagt, in diesen Produktionsstätten in der dritten, vierten, fünften Reihe, da ist auch bekannt, da gibt's Kinderarbeit, da gibt's null Sicherheit für die Gesundheit. Also ich glaube, dass wenn man das auf der einen Seite stärker sichtbar machen würde und auf der anderen Seite es besser sichtbar machen würde als Unternehmen, was sich eben, was dagegen tut und was bessere Bedingungen bietet, auch entlang der Lieferkette, das kann ein sehr starkes Marketinginstrument sein. Da bin ich mir schon sehr sicher.
Volkmar Klein, der entwicklungspolitische Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion, hat noch einen anderen Punkt, den er bringt. Hören wir uns den mal an.
Weltweit arbeiten einige hundert Millionen Menschen unter ausbeuterischen und teilweise lebensgefährlichen Umständen, davon 70 Millionen sogar Kinder. Sie schürfen seltene Erden in Afrika, sie fertigen Textilien in Ostasien und diese Produkte kommen bei uns auf den deutschen Markt. Und deswegen sind wir für diese Menschen, die für uns arbeiten, auch in gewissem Sinne verantwortlich. Vor 4 Jahren hat die Bundesregierung den Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte beschlossen. In diesem Frühjahr hat sie mit einer Umfrage überprüft, ob die Unternehmen auch umsetzen, was damals beschlossen wurde. Das Ergebnis war zugegebenermaßen nicht gut. Zu wenige Rückmeldungen und zu wenig klare betriebsinterne Regelungen. Allerdings waren Unternehmen schon ab 500 Mitarbeitern befragt und die Fragebögen ziemlich komplex. Kaum eine Firma dieser Größe hat entsprechende Compliance-Abteilungen, so dass das negative Ergebnis nicht sehr überraschend ist. Aber jenseits der Umfrage, deutsche Firmen sind im internationalen Vergleich schon relativ weit. Es gibt diverse Selbstverpflichtungen, die auch funktionieren. Und wenn wir ein solches Gesetz erlassen, müssen wir aufpassen, dass wir erstens nicht neue Eintrittsbarrieren aufbauen für Firmen aus Entwicklungsländern. Denn wir wollen ja mehr Wertschöpfung in Entwicklungsländern haben und nicht am Ende es für die noch erschweren, auf den deutschen Markt zu kommen. Zweitens dürfen wir auf gar keinen Fall zusätzliche Hindernisse für deutsche Investitionen in Entwicklungsländern aufbauen. Denn wenn am Ende die Gefahr an den Pranger gestellt zu werden, für so groß gehalten wird, dass man dort gar nicht mehr investiert, ist das am Ende keine gute Idee, denn diese Lücke wird von Investoren aus China, aus Bangladesch, aus anderen Ländern gefüllt, was am Ende noch viel, viel schlechter ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den entsprechenden Ländern. Darum geht es, das müssen wir vermeiden. Wir müssen eine vernünftige und gute Lösung zur Sicherung der Menschenrechte in den Entwicklungsländern schaffen. Eine schwierige Aufgabe, an der wir arbeiten.
Ja, es ist interessant, weil wir da bei der Diskussion noch einmal dort landen, wo wir vorhin bereits waren, nämlich irgendwie bei dem Thema europäische Lösung. Ist das ausreichend? Macht das Sinn in einem weltweiten Kontext? Wenn ich auf China schaue, vielleicht nicht unbedingt.
Ja, also ich finde, bei dem Statement ist es interessant, dass es jenseits von Europa halt noch geht und sogar machtpolitische Verschiebungen auch mit einbezieht. Denn wir haben gesehen, was China in Afrika in den letzten 10, 20 Jahren massiv gemacht hat. Dort wurde für relativ wenig Geld, also verhältnismäßig, aber zumindest für zu attraktiven Konditionen, viel investiert in Infrastruktur, in Häfen, in die Produktion vor Ort. Und dadurch wurden natürlich neue Banden geschaffen, beziehungsweise dadurch schafft man es auch auf gewisse Art und Weise, Macht politischer Natur auszuüben, wenn man Ländern, die wirtschaftlich gerade am Punkt sind, aufstreben zu wollen, gute Konditionen bietet. Es ist natürlich durchaus ein besorgniserregender Punkt, wenn auf einmal ein Vakuum entstehen sollte, beziehungsweise wenn europäische und deutsche Lieferketten primär nicht mehr attraktiv sein sollten, dann kommt halt sofort jemand anders und wird versuchen, das Feld für sich einzunehmen.
Ja, ich meine, auch da sind wir ja in einem, also es ist ja auch nicht so, als wären wir da gerade wirtschaftlich völlig ohnmächtig. Es gibt ja schon Möglichkeiten, zum Beispiel zu sagen, dass Produkte, die nach Deutschland importiert werden, dass die halt auch irgendwas nachweisen müssen, was die Lieferkette angeht. Das ist ja jetzt nicht, oder es wäre dann ja, ginge dann ja um die EU, aber also es ist ja nicht so, dass sowas nicht möglich wäre. Man könnte es zumindest mal diskutieren, zum Beispiel in der EU, ob da nicht, wenn man so ein Lieferkettengesetz erlässt, dass man nicht parallel sagt, okay, Produkte, die hier verkauft werden, die müssen halt dann, bevor sie importiert werden dürfen, das nachweisen. So wie das halt die europäischen Firmen dann ja auch müssten.
Dann ist man aber auch sehr schnell bei nicht-tarifären Handelshemmnissen und bekommt auch irgendwie halt nochmal ganz andere Debatten. Aber was mich nochmal grundsätzlich interessieren würde, wie ist denn eure Einschätzung? Werden wir irgendwie halt in dieser Legislaturperiode noch ein Lieferkettengesetz sehen? Wird sich die Bundesregierung am Ende einigen?
Ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Klar, ich meine, es ist geplant und es wurde sehr viel gearbeitet. Allerdings sieht man immer, wenn die Minister sich untereinander einschalten müssen und untereinander diskutieren müssen, weil es nicht mehr auf der Ressort- und Abteilungsleiterebene funktioniert, dann ist es offenbar ein zäher Prozess. Und jetzt kürzlich hat sich Umweltministerin Svenja Schulze mit, eigentlich will ich sagen eingemischt, aber zum Thema gemeldet. Bisher war es ja primär Wirtschaftsminister Peter Altmaier, Entwicklungsminister Gerd Müller und Arbeitsminister Hubertus Heil, die an dem Projekt gearbeitet haben. Svenja Schulze hat nun angestoßen, dass wenn zum Wiederaufbau nach der Corona-Krise Lieferketten neu gestaltet werden, dass dann auch umweltrechtliche Standards mit einbezogen werden sollten. Klar, das ist ein veritabler Punkt, aber es macht die Sache jetzt natürlich nicht unbedingt leichter. Von daher, der richtige Wahlkampf fängt bald an, gefühlt. Ich sehe es nicht mehr.
Ja, da bin ich ganz deiner Meinung, Alice, leider. Ich glaube tatsächlich, dass das dieser Legislatur auf keinen Fall mehr passieren wird. Und dann schauen wir mal, was dann die nächste Bundesregierung so macht in diese Richtung. Ob sie sich denn so zusammensetzt, dass das da überhaupt noch eine Prio ist.
Ja, ich teile eure Einschätzung, aber lassen wir uns überraschen. Das war mal wieder wunderbar. Ich wünsche euch, lieben Zuhörern und Zuhörerinnen und euch natürlich auch, Alice und Stefan, noch einen wunderschönen Tag.
Vielen Dank. Tschüss.
Danke auch. Bis zur nächsten Woche. Ciao.
Das war Berlin Bubble.